Ihr hört ein Alex-Exclusive.
Herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast. Ich freue mich so, wenn du wieder dabei bist, denn das heißt, dir geht's genauso wie mir, das Fernweh packt dich und du möchtest dich wieder bei andere oder neue Locations inspirieren lassen. Und ja, ich stelle mich nochmal kurz vor für die, die vielleicht heute zum allerersten Mal dabei sind. Ich bin Franzi, Podcast-Host vom Reisepodcast Handgepäck und ja, ich liebe es zu reisen und schaff's aber nicht immer, so viel unterwegs zu sein. Und deswegen kam ich auf die Idee, ich kann ja drüber sprechen und ich lade mir so gerne Locals und Ausgewanderte ein, die mir Tipps geben für verschiedene Orte, Destinationen und Länder. Und heute reisen wir gedanklich alle gemeinsam zusammen nach Madeira. Und ich habe über Instagram die liebe Helen gefunden, deren Instagram-Seite ich so spannend fand, dass ich sage, wow, die möchte ich gerne zu Gast haben. Ich möchte viel mehr erfahren über Madeira und vor allem auch über dein Leben. Wie bist du nach Madeira gekommen? Also herzlich willkommen, liebe Helen.
Hallo Franzi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon.
Ja, berichte gerne mal. Also ich habe ja schon auf deiner Seite gesehen, du kommst eigentlich so ein bisschen aus Deutschland, aber auch Kalifornien und warst irgendwie schon auch in mehreren Ländern und bist jetzt aber auf Madeira gelandet. Vielleicht kannst du es einfach nochmal kurz zusammenfassen, wie so deine eigene Lebensreise ist.
Ja, voll. Also so wie so oft im Leben gibt es da immer eine kurze und eine lange Version. Ich spiele mal die kurze ein. Ihr könnt euch dann ja schon denken, dass das nicht alles immer so glatt gelaufen ist, wie man das dann in der Kurzfassung erzählt. Aber meine Eltern sind schon immer viel ausgewandert und umgezogen, also wo immer die Karriere sehr halt hingezogen hat. Und dadurch bin ich zwar in Deutschland geboren, aber in Kalifornien überwiegend aufgewachsen und dann aber zurück nach Deutschland, weil mein Herz einfach wirklich in Deutschland ist. So, also aber nach einer Zeit, ich habe dann mein Sohn kam auf die Welt, der ist doch schon groß geworden, der ist schon früh dann von zu Hause weg und dann irgendwie auch so karrieremäßig auch schon so das Limit erreicht und dann haben wir uns gedacht, mein Mann und ich, was machen wir denn jetzt? Also jetzt in einem großen Haus in Deutschland sitzen und irgendwie nicht. Das war alles ein bisschen leer und dann haben wir angefangen, so auf der Welt zu suchen, wo wollen wir denn hin? Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, viele Städte, die uns interessiert haben, wo ich Familie habe, also meine Schwester war damals noch in London, meine Eltern in San Francisco, das hätten wir uns alles nicht leisten können. Also wir sind Unternehmer, das heißt, es war völlig klar, wir müssen unseren Job mitnehmen, wir müssen ein Unternehmen aufmachen, wo immer wir hingehen. Man kann sich ja denken, in solchen Städten, ja, das ist schon, das ist dann nicht so ganz einfach. Also haben wir, das war auch wirklich, es war so halb beruflich, eine Kreuzfahrt gemacht mit ein paar Freunden und so einem Radiosender. Ja, und waren plötzlich auf Madeira. Und ich glaube, wir haben an dem Tag eigentlich entschieden, dass das unsere Insel ist. Also es war wirklich, wir haben uns hier umgeschaut, wir haben so gespürt, es ist so, da kribbelt es überall, das ist so im Aufsteigen, also die Insel ist noch so im Kommen. Ich meine, das ist jetzt auch schon 6 Jahre her, seitdem ist da auch schon ganz schön was passiert, aber damals war es auch wirklich so, mehr junge Leute sind hierher gekommen und die Natur ist umwerfend, die Landschaften, die Leute, also es war wirklich, ich meine, wir dachten, das ist vielleicht nur so ein Traum, wir gucken mal, wie wir voranschreiten. Und wenn irgendwann nur so ein Punkt kommt, wo wir sagen, nee, das wird jetzt zu kompliziert, jetzt soll es doch nicht sein, dann machen wir es auch nicht. Aber der Punkt kam nicht und dann waren wir ein halbes Jahr später hier.
Wow. Oh, das klingt wirklich wie so ein Traum. Ja, ich habe Madeira auch im Kopf als so typische Kreuzfahrtschiff-Location, wo viele wirklich erzählen, okay, ja, ich war mal 1-2 Tage auf Madeira mit dem Schiff und dann ist man weitergefahren und so ging es euch auch und ihr wart dann aber so verliebt, dass ihr gesagt habt, ihr bleibt direkt da.
Ja, voll. Also wir waren natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon so ein bisschen auf der Suche, wo könnte es uns hinziehen. Und Madeira hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Madeira ist eine typische Kreuzfahrt-Destination, vor allem im Herbst, also so von Oktober bis, sag mal, März oder sowas, fahren die Kreuzfahrtschiffe uns gerne an, weil wir eben schon relativ gut Wettergarantie haben. Und gerade so diese Mittelmeerkreuzfahrten und sowas, dann ist das schon ganz ganz angenehm zu wissen, okay, Madeira ist ziemlich safe, dass hier dann auf jeden Fall gutes Wetter ist und man auch im Winter und im Herbst noch gut anlegen kann. Und so war es bei uns dann ja auch. Und wir haben eine Jeep-Tour über die Insel gemacht. Also das wäre auch so mein erster Tipp, wenn ihr, egal was ihr macht, ob ihr mit der Kreuzfahrt da seid oder ob ihr so da seid, diese Jeep-Touren, die sind einfach absolut genial. Weil dann kriegt ihr direkt so ein bisschen ein Gefühl für die Insel und für die Mikroklimazonen und diese verschiedenen Phasen, die es so auf der Insel gibt. Also wie krass unterschiedlich diese Insel ist, das kann man kaum beschreiben. Es ist eine kleine Insel, also ist ja irgendwie 50 Quadratmeter mal 25 oder so. Also es ist wirklich klein eigentlich. Und trotzdem hast du hier von im Winter sogar schneebedeckten Bergzipfeln bis unten Strandwetter und zwar am gleichen Tag. Also ja.
Wow, Wahnsinn. Ja, berichte mal. Also ich selbst war ja leider noch nie auf Madeira. Wo sollte ich starten? Wie komme ich hin? Du sagst mit dem Schiff, aber definitiv gibt es bestimmt auch einen Flughafen. Und was sollte ich mir unbedingt anschauen? Welche Orte, welche Regionen und wie kann ich das vielleicht ja sehr, sehr schön ja, an so einem Wochenende verbinden?
Ja, ich glaube, also viele, wenn sie schon so ein bisschen was drüber gelesen oder gehört haben, haben immer ein bisschen Angst vor dem Flughafen, weil man da als Pilot nur eine Spezialausbildung braucht, um zu landen. Ich muss echt sagen, diese Angst braucht man wirklich nicht zu haben, weil die Landebahn wurde verlängert, also es ist super safe, der Flughafen. Aber natürlich, also man kann dort nicht irgendwie mit so Autopilot landen, sondern die Piloten landen selber und dadurch sind die extrem vorsichtig. Und wenn es irgendwie eine Art von Risiko gibt, dann landen sie eben nicht und dann dauert das halt ein bisschen länger. Von daher
Hattest du das
gefährlich
schon?
ist es auch okay. Ja. Also nee, ich noch
Ja.
nicht, aber wir hatten natürlich Gäste, die erst später landen konnten oder sowas. Das passiert leider schon, ne? Also das ist, oh, was heißt leider? Ich meine, ich bin ja froh, dass die Leute kein Risiko eingehen. Oft ist es ganz schön. Also wir hatten Freunde, da war das ganz cool. Die sind dann auf der Nachbarinsel Porto Santo gelandet, waren eine Nacht dort und sind dann mit dem kurzen Flieger hier rüber. Das passiert ab und zu mal und das kann aber auch mal ein glücklicher Zufall sein. Manchmal muss man auch zurück nach Lissabon oder so und dann eine Nacht in Lissabon bleiben. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe das früher nicht so im Kopf gehabt, aber heutzutage, ich plane ehrlich gesagt bei Flugreisen immer irgendwie ein, dass ein Tag früher oder später passieren
Ja,
kann.
Wahnsinn.
Ist das nicht so? Das ist doch wie früher, das ist doch schlimmer als Bahnfahren eigentlich. Da verpasst du den Anschlussflieger und hängst dann noch eine Nacht hier fest oder sowas. Mittlerweile sehe ich das entspannt. Also ich meine, man muss das ja nicht zahlen. Also die zahlen dir dann das Hotel, dann bin ich halt noch eine
Ja.
Nacht in Lissabon. Auch okay.
Ja, sehr cool. Ja gut,
Ja,
wenn man es auf die
okay,
Insel geschafft
gut,
hat,
ihr
was
seid
kann
da,
man denn da
genau.
machen?
Genau, ihr habt es geschafft, ihr seid da, das ist auch der Regelfall. Also ich will das wirklich nicht überdramatisieren. Ihr seid da, ihr seid angekommen, ihr landet Richtung Funchal bei uns hin. Es gibt einen Flughafen, natürlich bei so einer kleinen Insel. Es kommt natürlich immer darauf an, wie lange man da ist. Also einen Tipp, den ich euch für die Unterkunft geben würde, es ist zum Beispiel auch wenn man hier leben will oder sowas, ganz wichtig. Also zum Leben oder als Hauptort, auf jeden Fall die Südseite, also die Südküste, und bleibt irgendwie unter 300 Meter Höhenmeter. Weil die Häuser hier, wir haben keine Heizungen, hier ist nichts isoliert und so. Und das hört sich dann auf dem Papier, hören sich 17 Grad irgendwie nicht schlimm an, 17 Grad im Winter oder so. Aber 17 feuchte Grad in der Wohnung, das ist kalt.
Ja.
Das ist unangenehm. Deswegen, also mein wichtigster Tipp ist eigentlich, so, bleibt auf der Südseite. Ich finde auch, viele machen auch so ein Hopping, also dass die so verschiedene Unterkünfte haben. Ich finde, das braucht man wirklich überhaupt nicht, weil die Insel so klein ist. Du bist innerhalb von einer Stunde Fahrzeit überall, wo du hin willst. Mietwagen, finde ich, ist absolutes Muss. Also das ja, würde ich jedem empfehlen. Und dann sich eine schöne Unterkunft auf der Südseite in einem relativ warmen Gebiet suchen und von da aus dann losfahren. Und dann auch unbedingt auf die Nordseite fahren. Also die Nordseite ist wirklich von der Natur her noch das Grünste und Schönste und macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also ja.
Kannst du bestimmte Orte empfehlen, wo du sagst, das muss man eigentlich sehen, wenn man auf Madeira ist? Also, keine Ahnung, ein schönes Dorf oder irgendwie eine Gegend, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, also ich finde halt vor allem eigentlich wirklich diese Vielseitigkeit der Insel. Deswegen würde ich auch empfehlen, selbst wenn ihr einen Leihwagen habt, so eine Jeep-Tour zu machen, also mit einem Guide, das ist wirklich, da kriegt ihr die absoluten Insider-Spots.
Wo
Und
kann
es
man
ist auch
das
immer,
buchen?
Also es gibt super viele Anbieter. Ihr könnt euch auch gerne, also mein Sohn bietet zum Beispiel für unsere Gäste so auch Touren an. Und wenn jetzt jemand über diesen Podcast und dann könnt ihr das auch machen, also meldet euch dann gerne. Oder ansonsten auch über, ja, also findet ihr direkt online, findet ihr ganz viele Jeep-Tour-Anbieter. Aber natürlich, ich finde, mein Sohn macht es am besten. Also der zeigt euch dann auch so die Highlights. Es ist nämlich so ein bisschen schwierig. Ich habe im Vorfeld geguckt, was sind noch so die geheimen Spots? Und alles, was ich jetzt vor einem halben Jahr zum Beispiel empfohlen habe, ist schon kein Geheimspot mehr. Das ist jetzt schon, das geht mit Internet heutzutage so schnell. Ja. Ich finde noch was, wo man unbedingt mal hin muss, ist Jardin du Mar. Das ist so ein kleines Dorf, das so raus in die Bucht gebaut ist. Also das, witzigerweise, ich glaube, wenn ihr euch Fotos anguckt, dann habt ihr das schon mal gesehen, weil das so Mac oder sowas benutzt das immer gerne als Screensaver. Und dann, das ist einfach am Meer gelegen, man kann fast mit dem Auto also gar nicht hin, ihr stellt vorne dran das Auto ab und lauft dann da durch, das hat wunderschöne kleine Cafés und könnt am Meer entlang laufen und das ist wunderschön. Und auch nebendran ist Pol de Mar, das ist so ein bisschen so ein Surferort, wenn ihr da ganz bis ans Ende durchfahrt, dann habt ihr da zum Beispiel für Sonnenuntergang super schöne Bars, sitzt ihr mit einem Mojito auf der Strandmauer und guckt den Sonnenuntergang oder so, ist schön.
Ja, sehr, sehr cool. Und was sollten wir uns im Norden anschauen?
Also, da sind wirklich so die klassischen Highlights natürlich immer noch. Das ist die Naturpools rund um Seychelles oder Porto Moniche, die Zuckerrohrfabriken dort. Also das ist wunderschön. Da muss man auch mal gewesen sein, muss man mal gesehen haben. Ein bisschen vorsichtig sein, also wirklich hier sind nicht überall noch so Warnschilder, wie wir das gewohnt sind. Oft also ein bisschen mit gesundem Menschenverstand, wenn das Meer sehr wild ist, geht dort nicht rein oder haltet Abstand zu der Küste, weil da passieren leider immer wieder Unfälle. Aber es ist einfach traumhaft schön, diese wilde Natur. Das ist halt die Schattenseite von dieser traumhaften, wilden Natur noch. Und ansonsten ist im Norden wirklich noch so, alle Wanderungen, die ihr im Norden findet, also die sind nicht so überlaufen. Das ist noch so ein bisschen klein und ruhig. Da sind auch wirklich noch Locals, die sich freuen, dass man Wanderer vorbeikommt oder so. Also, das ist schön.
Ja, sehr cool. Wie klappt es mit der Sprache? Kommt ihr gut mit Englisch zurecht? Oder habt ihr schon Portugiesisch gelernt? Wie ist das?
Ja, also wir lernen natürlich Portugiesisch. Wir hatten irgendwie einen ärgerlichen Break drin. Wir haben im Vorfeld Deutschland schon angefangen und hatten hier dann auch noch einen Lehrer. Und dann kam Covid. Und alles war gestrichen. Dann hatten wir eine Pause und danach hat es ein bisschen gebraucht, bis wir wieder den Anlauf hatten. Jetzt haben wir wieder normalen Unterricht und wir kommen gut durch. Also ich kann alle bürokratischen Sachen erledigen. Ich mit Handwerkern super macht und auch mit meinen Nachbarn und so ein Barjoke und sowas auf Portugiesisch geht. Bei richtigen Freundschaften, da brauche ich noch das Englisch, weil das einfach. Ja, wenn man doch ein bisschen mehr noch kommunizieren will, die Emotionen oder sowas da, das ist dann meistens noch auf Englisch. Aber für den Alltag, das geht auf Portugiesisch.
Ja. Wie sieht so dein klassischer Alltag denn aus? Magst du mal irgendwie einen Tag beschreiben oder auch gerne mal einen Wochentag und einen Wochenendtag zum Vergleich?
Ja, das ist bei uns ja kein so großer Unterschied tatsächlich, außer der Sonntag, der ist natürlich gechillt, aber ansonsten macht es ja keinen Unterschied. Wir sind ja selbstständig, wir haben Ferienwohnungen. Und dadurch ist es, wir stehen morgens auf, wir treffen uns in der Küche, also im Moment kommt mein Sohn dann auch vorbei, also der arbeitet im Moment auch, zum Teil auch für uns. Und dann trinken wir ein Espresso und dann gehen wir zum Sport. Dann machen wir alle zusammen, also was heißt, wir waren nicht zusammen, wir fahren zusammen ins Fitnessstudio, machen Sport, kommen nach Hause und bis dahin ist dann im Auto immer schon so ein bisschen Teambesprechung, was sind die To-Dos, was steht für den Tag so an, wie koordinieren wir uns. Um 10 Uhr checken nämlich die Gäste aus. Bis dahin wollen wir eigentlich immer wieder hier sein und dann auch ready sein. Die Gäste können selbstständig auschecken, aber das ist trotzdem immer so der Moment, wo man dann auch merkt, okay, ist in den Apartments was zu tun. Also das Putzteam kommt, brauchen die irgendwas, ist alles klar. Wir haben das große Glück, dass wir haben mittlerweile unser eigenes Haus und das ist genau in der Mitte gelegen, in der Straße. 5 Minuten nach da ist das eine Ferienhaus mit den 5 Wohnungen und das andere ist das andere mit 5 Wohnungen.
Das klingt mega gut.
Das ist super, ja. Also wir fahren zwar viel mit dem Auto trotzdem an die Häuser, weil wir viel Werkzeug transportieren, aber wir sind auch in 5 Minuten hingelaufen. Und dann ist eigentlich immer irgendwas. Wir haben ja auch immer noch Bauprojekte, also wir haben immer noch irgendwelche neuen Immobilien, die wir gerade renovieren oder bauen. Und im Moment zum Beispiel Ich weiß gar nicht, kann ich ja mal erzählen. Also wir sind ja ursprünglich ausgewandert und dann kam nach einer Zeit doch unser Sohn nach. Also der ist erwachsen, der ist jetzt 23. Und damit hatten wir erst gar nicht gerechnet. Das war das große Highlight. Dann kam vor, ist es jetzt ein bisschen über ein Jahr, kamen meine Eltern nach. Die haben in San Francisco gewohnt und wohnen jetzt auch hier in Funchal.
Oh,
Ja, das war der große Glück. Und jetzt bauen wir gerade quasi so gegenüber, also auch so das Haus für meine Schwiegereltern. Die kommen dann jetzt auch bald nach.
wow, also ihr macht auf jeden Fall richtig Werbung für die Insel.
Ja, es scheint, ja, also das ist wirklich so das größte Glück, weil ich meine, wenn man fragt,
Ja,
was vermisst man am
ja.
meisten, ist es immer die Familie und jetzt
Oh, das ist
kommen
wirklich
sie.
Jackpot.
Ja,
Richtig
voll.
cool.
Und zwei richtig gute Freunde von uns, die sind gerade mit dem Van unterwegs. Die sind jetzt in Deutschland losgefahren, haben sich dort schon abgemeldet, um auch hierher zu ziehen. Also die kommen jetzt auch im Sommer dann an und
Wow.
ja.
Oh, toll. Ihr kreiert euch eure eigene Insel sozusagen. Ist ja
Ja, crazy. Muss
Wahnsinn.
man natürlich aufpassen. Also so, weil meine große Leidenschaft, was ich hier am allermeisten liebe, sind diese ganzen Traditionen, das Dorfleben. Also wir sind sehr engagiert hier in der Gemeinde und sind da sehr, sehr drin. Ich tanze bei jedem Blumenfest mit, bei jeder Blumenparade oder was, hier Karneval, was es alles gibt und auch diese kleinen Feste, die von der Kirche organisiert sind. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir das auch erhalten, weswegen wir hier uns in die Insel verliebt haben. Also dass
Ja.
das auch bleibt.
Also das musst du auf jeden Fall alles nochmal genauer erzählen, weil genau diese Fragen habe ich. Ich habe es nämlich gesehen, es war so zur Karnevalszeit, glaube ich, dich in so tollen Kostümen und da dachte ich, wow, mir war gar nicht bewusst, dass auf Madeira so toll Karneval gefeiert wird, weil ich bin auch eine kleine Karnevalsmaus. Ich liebe es, mich zu verkleiden. Und dann habe ich dich da in diesen tollen Kostümen gesehen und den Blumen im Haar und ich dachte so, wow, also auf die Idee wäre ich noch nicht gekommen, auf Madeira mal Karneval zu feiern. Erzählt uns mal, was sind so die kulturellen Unterschiede zu Deutschland und was gibt's für tolle Feste und Traditionen, die wir vielleicht nicht so erwarten?
Ja, also das sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Also in einem, das eine ist der Karnevalsumzug. Also da bin ich auch in einem ganz alten Verein, gibt seit 45 Jahren, Caneca Forada. Und das ist ein richtiger Samba-Umzug. Das ist so, wie man das aus Brasilien
Ja.
kennt. Also das sind auch die Kostüme und so. Das ist theoretisch keine portugiesische oder keine traditionelle Tradition von
Ja.
hier, also sondern das ist so eingeführt worden, aber ne, aus unserer Sicht, das gibt es jetzt ja dann auch schon seit 60 Jahren, also es besteht schon lange, aber das ist eine eingeführte Tradition, aber wunderschön, also das ist spektakulär, wie diese Wägen, das ist halt nicht politisch, es gibt auch so kleine politische Umzüge, aber der große ist wirklich so, wie man das aus Rio kennt, wir tanzen alle Samba, wir haben diese knappen Kostüme an,
Ja.
diese riesigen Kopfteile und so, also das ist super toll. Was aber traditionell von hier ist und was ich zum Beispiel mit dem gleichen Verein mache, da bereiten wir uns jetzt gerade drauf vor, gehe ich gleich zur Probe, ist das Blumenfest. Also im Mai haben wir Blumenfestival und das ist, das sind eigentlich in der Regel die gleichen Vereine und aber die Parade ist dann, also die Wägen sind komplett mit Blumen geschmückt. Wir haben Blumenkostüme an, das ist so tagsüber, das ist so ein bisschen mehr so, das Feeling ist mehr so Disney-Prinzessin, nicht so sexy, sondern eher so, ja. Und das ist sehr traditionell von hier. Also das hat jedes Dorf auch nochmal. Also da tanzen auch mein Mann und ich auch hier im Dorf nochmal mit beim São João Festival. Das sind so, da tanzt man dann ein bisschen traditionellere Tänze. Man hat lange, bisschen traditionellere Kleider an. Also die sind jetzt auch moderner. So kann man sich vorstellen wie so ein modernes Dirndl. Also die werden auch angepasst. Ja. Und das sind dann einfach auch so Umzüge, wo man eben tanzt und tolle Kleider anhat und so. Also macht Spaß.
Wow, mega cool. Also im Mai hast du gesagt, ja, dann vielleicht komme ich im Mai mal nach Madeira.
Ja, also Mai ist auch eine tolle Zeit. Das Blumenfestival, das kann ich wirklich absolut empfehlen. Und es ist wirklich gigantisch. Dieses Jahr helfen wir halt zum ersten Mal bei Karneval auch schon, helfen wir mit, diese Kostüme zu basteln und die Wägen zu dekorieren und so. Und es ist absolut gigantisch, wie viel Arbeit es ist, wenn man diese hunderte von Leuten sieht. Und man weiß jetzt dann ja selbst, wir haben jeden Strassstein einzeln von Hand auf jedes Kostüm geklebt. Das ist Wahnsinn.
Ist Wahnsinn, glaube ich. Ja, mega. Ja, gibt es sonst da noch Feste oder irgendwelche Veranstaltungen, wo du sagst, das lohnt sich auch, abseits vom Karneval?
Ja, also grundsätzlich müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen, wann immer ihr hier seid, es wird irgendein Fest geben. Also wir feiern wirklich absolut alles hier. Ja, es ist Wahnsinn. Wir haben das Bananenfest, wir haben das Lappaschfest, wir haben das Weinfest, wir haben das Kastanienfest, das Kirschenfest. Also es ist auf jeden Fall an jedem Wochenende findet ihr irgendeins. Und das kann ich auch empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ihr könnt ihr einfach dann mal gucken, welches halt gerade ist, wenn ihr da seid. Aber das Blumenfest, die Zeit ums Blumenfest ist eine wunderschöne Zeit, um auf die Insel zu kommen. Und meine Lieblingszeit ist Weihnachten. Also man muss das natürlich mögen, weil es ist warm, ne? In der Regel die Sonne scheint und man hat trotzdem die Palmen, aber man hat wirklich das Gefühl, gerade deshalb muss hier alles mega weihnachtlich dekoriert werden. Alles ist voller Lichter. Jeder nimmt das. Und am Anfang war ich so ein bisschen verwirrt, als wir in so eine alte Kapelle in einem Dorf reingekommen sind und dann lag da so Baby Jesus und da war eine Disco-Kugel und eine Nebelmaschine und Lichter. Aber dann habe ich irgendwie mal gecheckt, ja klar, denn das ist der Geburtstag von Baby Jesus. Das feiert man wie einen Geburtstag. Ist doch klar, ist eine Party. Und so ist hier Weihnachten. Also das ist wirklich
Krass.
einfach. Ja, liebevoll und bis ins Detail und jeder auf seine Art und jeder dekoriert. Überall auf der ganzen Insel sind Krippen, so kleine Krippen aufgebaut, die jedes Dorf aufbaut. Manche sind riesig, das sind riesige Hallen, wo man ganz durchläuft wie so ein Labyrinth. Also Weihnachten hier für dich großartig.
Ist ja Wahnsinn. Voll gut. Auch wie schön das ist. Ich liebe ja solche kulturellen Unterschiede auch. Und jetzt sowas Neues wieder zu erfahren, finde ich so toll. Ja, vielen Dank dafür.
Ja.
Cool. Ja, lass uns also ein bisschen in die Kulinarik eintauchen. Du hast gerade schon gesagt, es gibt ein Bananenfest. Ich glaube, Madeira ist auf jeden Fall für diese kleinen, diese Mini-Bananen bekannt. Was sollte man unbedingt probieren, wenn man auf der Insel ist?
Oh ja, also alles an Obst. Das ist wirklich gut, dass du sagst, das hätte ich jetzt nämlich vergessen, aber das Obst lohnt sich absolut. Ja, und die Bananen, theoretisch sind das, die sind halt einfach ein bisschen kleiner als normale Bananen, die meisten Bananen hier. Und deswegen können die nicht nach Europa verkauft werden, weil wir irgendwelche Standards haben, wie groß so eine europäische Banane und wie die Krümmung. Also es ist ja, europäische Gesetze sind da
Ach
ja
so, das
wirklich
sind nicht
ganz
diese
wild.
ganz kleinen, die man kaufen kann, das ist noch mal was anderes. Ach,
Nee, es sind
krass.
theoretisch normale Bananen, aber die sind halt, die wachsen hier einfach kleiner. Also, und dann können die halt nach Europa nicht. Also die entsprechen dann nicht der europäischen Norm, aber geschmacklich sind die genial. Aber was ich
Krass.
noch mehr, was es wirklich gar nicht sonst gibt, habe ich den ganzen Garten, da gucke ich gerade drauf, ist bei uns der ganze Garten voll, Apfelbananen, also Bananamassa. Es sind theoretisch normale Bananen, nur die Haut ist ganz dünn und sie haben so einen ganz leicht, die sind ein bisschen fester und haben so den Geschmack, so ein bisschen wie so ein Granny Smith, also eine Mischung aus so einem Banane und Granny Smith Apfel, diese grünen Apfel. Oh, ich liebe die so sehr. Unbedingt probieren.
Ist ja
Und
verrückt.
ja, und dann alle Sorten an Maracujas und so, Passionsfrüchte, das ist hier das Highlight. Und auch sonst findet ihr ganz viele Obstsorten, die ihr noch nie. Pitangas und Cherimoyas und ja, also das einfach mal durchs Obst durchtesten. Ganz wichtig, Honcha. Honcha muss man getrunken haben. Also, ich meine, jeder kennt eigentlich Madeira-Wein, der wird auf die ganze Welt exportiert, aber Honcha ist das Getränk. Es gibt ganz verschiedene Varianten mit allen Obstsorten, aber traditionell ist es frischer Orangensaft, frischer Zitronensaft, der regionale Zuckerrohr-Rum und dann frischer Honig, hier regionaler Honig rein. Und dann wird es so gequirlt und aufgemixt.
Boah, das klingt so
Tödlich,
gut.
tödlich natürlich, aber super. Ja, und zum Essen würde ich sagen, auf jeden Fall Eschpetada muss man probiert haben. Das sind Fleischspieße, die werden traditionell auf die Lorbeerzweige aufgespießt und dann mit Knoblauch, Lorbeer und Salz über dem Grill. Ganz naturbelassen, vielleicht ein bisschen Kräuterbutter dran, aber ja, mit Bollo de Caco, das ist hier das traditionelle Brot. Espadafisch ist auch super toll. Also was ganz Cooles an der Insel, die ist, es geht hier sehr, sehr, sehr tief im Meer, ganz, ganz schnell, weil die Insel, man sieht nur die Zipfel von diesem Berg und der Rest ist eben unter Wasser. Und das heißt, wenn wir nur ein paar hundert Meter rausfahren, können wir direkt 5000 Meter, also 5 Kilometer tief ins Wasser tauchen und eben Tiefseefische relativ gut hier angeln. Und Espada ist so ein Tiefseefisch, schwarzer Degenfisch. Und der ist fantastisch. Den kriegt man halt so auch nicht auf dem Rest der Welt so gut.
Was? Okay, das war mir auch gar nicht bewusst. Mega. Kannst du Restaurants empfehlen, wo du sagst, da sollte man unbedingt mal anhalten, vielleicht auch in der Hauptstadt oder auf irgendeinem schönen Dorf, wo du sagst, ach, das ist dir in Erinnerung geblieben?
Ja, also was ich ein bisschen schwierig finde, ist so, viele sagen ja dann immer, oh, ich will gerne in diese Local Restaurants. Man muss dann schon bedenken, dass Madeira sehr lange Zeit sehr, sehr arm war. Und wenn man hier in so Local Restaurants geht, dann ist das Essen sehr günstig, aber es ist auch wirklich sehr, sehr einfaches Essen. Also es ist meistens ein Sandwich mit einer Scheibe Käse getoastet und fertig. Also da sind dann keine Gewürze oder sowas irgendwie drauf, ne? Das heißt, wenn regionales Essen, dann würde ich wirklich diese Sachen wie so Espada oder Espetada, die zwei Sachen, also die würde ich unbedingt essen gehen, die sind wirklich fantastisch, wenn die Local essen geht. Und es gibt einfach absolut spektakuläre Restaurants. Also das Design in Funchal, zum Beispiel Nini Andrade Silva, das ist das Design Center, das ist ins Meer rausgebaut. Es ist gehobene Küche, aber da muss ich sagen, für deutsche Verhältnisse, ich weiß gar nicht mehr, zahlt, glaube ich, das ist dann schon teuer, man zahlt irgendwie 70 Euro, aber das ist mit Getränken. Und dann hat man aber absolutes Sterneniveau, Küche mit Blick auf die ganze Stadt, aufs Meer. Sowas, wenn das ins Budget passt, kann ich das absolut nur empfehlen, sowas mal gemacht zu haben. Und ansonsten in den kleinen Bars oder sowas dann vielleicht mal Lapasch ist zum Beispiel fantastisch. Das sind eigentlich Napfschnecken, aber man sagt so die europäische Auster. Und die werden dann in Pfannen gegrillt mit Kräuterbutter und dann einfach Brot dazu und das am Meer. Köstlich.
Oh, lecker, lecker, lecker. Und gibt es bestimmt auch viele Wochenmärkte oder sowas, wo man dann auch frisch was kaufen kann oder so Streetfood-Stände, wo man mal auch die Dinge probieren kann, oder? Kannst du da was empfehlen? Wo gibt's die? Wo sind die?
Ja, also so Streetfood-mäßig fällt mir jetzt gerade nichts ein, wobei da neue Sachen aufgemacht haben, die habe ich noch nicht probiert, aber so an manchen Wanderrouten, aber das sind dann eben die hochfrequentierten Wanderrouten, die wir gerade so ein bisschen meiden. Aber da haben sie Foodstände aufgemacht. Aber die Märkte, da sind wir eigentlich jeden Sonntag, also das kann ich absolut empfehlen. Bei uns ist einer in Preserisch. Oder wenn ihr, wenn es euch nichts ausmacht, also wenn wir Gäste da haben oder so, fahren wir auch ein bisschen weiter zu denen nach Santo da Serra. Das ist der schönste Markt. Und dort sind eben der Markt ist auch mit Foodständen, die in dem Markt sind. Und das ist auch alles absolut köstlich. Das ist auch anders, als man es in Deutschland hier, die Märkte sind wirklich auch günstiger als der Supermarkt. Und das ist alles regional. Und ich muss wirklich sagen, alles an Gemüse, würde ich sagen, was wir nicht selber anbauen. Also wir bauen viel im Garten selber an, aber alles, was wir nicht anbauen, kaufen wir auf dem Markt.
Ah, oh, das klingt echt traumhaft. Gibt es auch irgendwas, eine Süßspeise, irgendein Dessert, wo du sagst, das ist ganz typisch hier, oder irgendein Kuchen, keine Ahnung?
Super viel, ja. Also es gibt den Bollo do Mel, also den gibt's, wird in der Weihnachtszeit gemacht, aber den gibt's dann das ganze Jahr über. Der wird hier aus dem, also hier wird ja sehr viel Zuckerrohr angebaut, daraus wird der Rum gemacht, der regionale, und dieser Zuckerrübensirup, und daraus backen die so kleine Kuchen. Dann so Pudding mit Maracuja wird ganz viel gegessen. Muss mal gerade noch überlegen. Ja, bestimmte Kekse oder sowas ist alles sehr weihnachtsspezifisch, was mir sonst jetzt noch so einfällt. Vielleicht fällt mir später noch was Spezielleres ein, aber wenn ich immer die Wahl habe zwischen Steak oder Espetada und Süßspeise, dann ist es meistens herzhaft. Also dann bin ich meistens
Kenne ich bei
herzhaft
mir
wählen.
genauso. Okay, ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über die Insel sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, es würde sich lohnen, ein Mietauto zu nehmen. Hat man trotzdem auch die Option, noch anders die Insel zu erkunden? Also Mietauto, Quad hattest du gesagt. Also gibt es auch öffentliche Verkehrsmittel, Busse oder irgendwas, die man noch nutzen kann?
Ja, also ich würde halt sagen, wenn man aus irgendeinem Grund, welchem auch immer, nicht fahren möchte, dann würde ich auf jeden Fall in Funchal in der Stadt bleiben. Also dort die Unterkunft wählen. Weil von dort aus gibt es öffentliche Verkehrsmittel mal hier und dahin. Da gibt es dann auch so eine ganz traditionelle Hop-on, Hop-off. Und dann kann man sich einfach so organisierte Touren einkaufen. Und das können auch Hiking-Touren sein, wo einen jemand halt an die Levada fährt. Von da wandert man los und dann fährt man abends wieder zurück. Es gibt super viele so Communities, wo man sich einfach bei Facebook dann auch vorher schon oder bei WhatsApp oder so, wenn man in diese Gruppen reinkommt, organisieren kann mit anderen, gerade wenn Leute länger da sind oder so digitalen Nomaden oder so, dass man halt sagt, ey, lass uns, wir wollen da hiken, irgendjemand mietet einen Achtsitzer oder sowas und wir fahren zusammen wieder zurück oder so. Also das würde ich, ja, deswegen merkt man zum Beispiel auch, dass die englischen Touristen aus UK, die bleiben überwiegend in der Hauptstadt, die fahren natürlich wegen dem Rechtsverkehr dann auch nicht so gerne.
Ja.
und dann bleiben die eher so in der Hauptstadt und organisieren von da aus was. Weil ich muss wirklich sagen, wenn man irgendwo außerhalb von Funchal ist, ich kann es nur empfehlen, einen Mietwagen zu haben, weil es ist so steil alles, dass man wirklich, auch kürzere Distanzen sind anstrengend. Und wenn man dann auch mal nur irgendwie die Einkäufe tragen muss oder so. Ja, oder auch die schönsten Ecken, gerade die Geheimecken oder wo nicht so viel los ist, da kommt man eben ohne Auto auch leider dann wirklich gar nicht hin. Also, wenn ihr nicht in der Hauptstadt bleibt, Mietwagen.
Okay, super. Lass uns nochmal kurz über die Hauptstadt sprechen. Gibt es da noch Tipps, wo du sagst, sollte man sich unbedingt angucken? Vielleicht irgendwie ein cooles Museum? Keine Ahnung, ich glaube, ein Cristiano Ronaldo Museum gibt es auf jeden Fall, oder?
Ja klar, ich war selber echt noch nicht da, obwohl ich eigentlich wirklich hin will, aber haben wir irgendwie auch noch nicht gemacht. Ja, also so ein Klassiker, was Wunderschönes, wenn nicht zu viel zu tun ist, ist, man kann unten in der Stadt, da ist auch ein super gutes Parkplatz, unten an so einer Gondel am Hafen, dann kann man in der Gondel hochfahren auf den Berg, dort gibt es gibt zwei botanische Gärten eigentlich, der klassische botanische Garten ist nett, aber das muss man nicht gesehen haben, aber der tropische Garten, Monte Palace, das ist der berühmte Garten von hier und der ist so wunderschön, das kann ich absolut empfehlen, da kann man mit der Gondel hochfahren, diesen Garten besuchen und theoretisch kann man mit diesen Korbschlitten dann wieder runterfahren. Da ist manchmal die Schlange sehr lang, aber es ist auch sehr witzig, also macht schon Spaß.
Sehr, sehr cool. Mega. Okay, und ich liebe ja total auch an Strände zu gehen. Wo sind so die besten Strände? Wo kann man gut baden gehen? Wo ist vielleicht besser mit Familie? Wo sollte man lieber als Pärchen hingehen? Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps.
Ja, ich glaube, das wird, das ist auch, glaube ich, super wichtig zu wissen im Vorfeld. Madeira und Strände, das ist einfach nicht. Also wir haben die Nachbarinsel Porto Santo. Die ist eigentlich ein großer Sandstrand. Das ist wunderschön. Aber bei uns ist das meiste Stein. Und die Strände, die es gibt, also bei unserem Ort zum Beispiel gibt es einen Strand, aber die sind künstlich aufgeschüttet. Und die werden auch jedes Jahr mit frischem Sand beliefert und aufgeschüttet. Und so ist dann halt auch das Feeling. Also die haben eher so ein bisschen dann so Freibad-Feeling, statt dass man irgendwie wirklich sich am Strand fühlt. Es gibt natürlich viele kleine geheime Ecken, wo man am Meer ist, aber das sind Steinstrände, das sind große Steine. Im Norden gibt es noch einige schwarze Sandstrände, also in Seychelles gibt es einen wunderschönen schwarzen Sandstrand. Aber weiße Sandstrände, die sind künstlich. Gibt es hier in Cayeta und gibt es in Machico, die sind künstlich aufgeschüttet und ist halt was anderes, ne? Ja, und ansonsten diese Steine, man gewöhnt sich an die Steine, also irgendwann, also ja, es hat ja auch was, es hat auch sowas, die ganze Insel ist so ein bisschen wild einfach und nicht so, ja. Aber das ist eben auch, das würde ich mit Kindern zum Beispiel auch bedenken. Ich glaube zum Beispiel Babys, super, die packt man sich in die Trage und geht wandern. Kleinkinder, also müssen, glaube ich, alle Eltern selber natürlich einschätzen, aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl für eine Insel mit Kleinkindern, weil es einfach alles sehr steil ist und ich glaube, man ständig ein Auge auf die Kinder, also auf die Sicherheit der Kinder einfach haben muss, weil es einfach wirklich sehr wilde Natur hier einfach noch ist.
Und wie kommt ihr auf die Insel Porto Santo? Da würdet ihr dann einfach ein Boot nehmen oder muss man da auch rüberfliegen?
Ja, also man kann in 20 Minuten rüberfliegen, dann gehen ständig Flieger, aber es gibt eine Fähre. Also normalerweise nehmen wir die Fähre, weil wir dann auch, es macht halt auch cool, dort Jeeps zu haben. Dort darf man nämlich wild noch durch die Dünen fahren. Und es ist, also das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Mit unserer Harley, also mit der Motorradgruppe, haben wir ja alle uns Jeeps gemietet, sind mit der Fähre rüber und dann die Dünen, die wilden, wilden Dünen rumgefahren und so. Das ist schon geil. Aber wie gesagt, da geht eine Fähre viermal am Tag, also hin, zurück. Und das kostet auch nicht viel. Das lohnt sich auch, wenn ihr 2 Wochen zum Beispiel hier seid. Bei einer Woche weiß ich nicht so genau, aber bei 2 Wochen auf jeden Fall einen Tag Porto Santo einbauen lohnt sich.
Okay, super. Was sagst du jetzt? Das finden schon zur besten Reisezeit schon angesprochen. Mai auf jeden Fall für das Blumenfest, im Dezember auf jeden Fall für Weihnachten. Was sagst du sonst? Wären so das deine beiden Highlights oder sagst du, man kann trotzdem auch ganzjährig kommen? Man hat eigentlich immer irgendwas.
Es ist ganzjährig. Also ich kann es ja auch von unseren Ferienwohnungen sagen, wir sind ganz rund ums Jahr komplett ausgebucht. Also wir merken keinen Unterschied, wir machen auch keinen Unterschied in den Preisen, ehrlich gesagt, weil Saison haben wir nicht. So, das ist das ganze Jahr spannend. Wir hatten jetzt wirklich einen verregneten ab Februar. Wir hatten einen super schönen Winter und ab Februar hat es jetzt echt viel geregnet. Das war wirklich viel. Ich meine, hier regnet es nie den ganzen Tag. Die Sonne kommt immer noch mal raus, so. Aber das war jetzt viel und das war super ungewöhnlich, weil sonst hätte ich immer gesagt, Februar, März, April, super. Das hat jetzt dieses Jahr war es jetzt echt mal nicht so. Dafür war bisher waren jetzt November, Dezember immer großartig, wenn es in Deutschland so richtig grau ist. Also finde ich November auch eine ganz fantastische Zeit. Da ist dann auch nicht ganz so voll auf der Insel.
Wie ist die Spanne so von den Temperaturen von bis?
Ja, also ich glaube, man sollte sich wirklich bewusst machen, dass das heißt die Insel des ewigen Frühlings und es ist Frühlingswetter. Also ich meine, so April kann halt auch, also man braucht immer Zwiebellook quasi, also weil es ist immer, ja, also es ist immer in den Bergen eiskalt und es ist immer unten am Wasser Strandwetter rund ums Jahr. Und dann schwankt das, ich glaube, hier wird es jetzt normalerweise nicht kälter als vielleicht mal 15 Grad im Winter oder so. Und im Sommer geht es dann hoch bis 30. Alles andere wären Ausschläge nach oben und unten. Also sind keine so dramatischen Schwankungen.
Ja,
Ist,
okay.
normalerweise sind es hier 20 Grad. Das ist, glaube ich, so 20, 24 Grad. Das wäre so die normale. Ja.
Ja, super angenehm auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, hast du allgemein noch irgendwelche Tipps zum Thema Reisen, Reisen auf Madeira für Leute, die vielleicht zum allerersten Mal da sind? Fällt dir irgendwas ein, was wir noch nicht angesprochen haben?
Ich lasse jetzt kurz, also wirklich Klamotten, das ist echt schwierig. Ah ja, genau, Wetter. Ihr guckt bestimmt vorher dann immer, ah, wie wird das Wetter sein auf irgendwelchen Wetter-Apps. Das sagt überhaupt nichts aus. Es sagt euch gar nichts. Madeira besteht aus so kleinen Mikroklimazonen, wir fahren durch einen Tunnel, du kommst auf der anderen Seite, das ist ein 2-Minuten-Tunnel, kommst auf der anderen Seite raus und es ist komplett anderes Wetter. Also
Was?
deswegen, ja, deswegen gibt es auch keine Wettervorhersagen, die Sinn machen. Das Einzige, was ein bisschen Sinn macht, ist, es gibt Madeira-Webcams. Das ist eine Seite. Und dort könnt ihr gucken, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie in eurer Unterkunft seid und es regnet und ihr denkt, oh, heute mache ich mal nichts. Das ist die völlig falsche Einstellung, weil wenn es hier regnet, heißt es, irgendwo anders scheint die Sonne immer.
Wow.
Und ja, und das am besten halt über diese Madeira-Webcams-Seite gucken. Und dann am besten immer von Bikini bis Regenjacke und Schal alles im Auto haben und an- und ausziehen.
Sehr gut, immer gut vorbereitet sein.
Ja.
Ja, kennst du noch irgendwelche anderen Seiten, wo man sich noch Tipps holen kann, wenn man noch was über Madeira wissen möchte?
Also, ich bin ja absolut bei Instagram. Mir fällt nur gerade der Name nicht mehr ein. Das fand ich ganz gut. Die hatten auch richtig tolle Tipps jetzt gepostet, wo jetzt wirklich die Regenzeit war. Dann gibt es vom Government eine Seite. Ihr könnt mir auch einfach schreiben, ne? Könnt ihr mir einfach mal schreiben. Ich verlinke euch das dann irgendwie. Es gibt vom Government eine Seite, die genau zeigt, welche Wanderwege gesperrt sind, weil da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn es so viel geregnet hat, gibt es auch immer mal Landslides, wo bestimmte Wege gesperrt sind. Und da würde ich immer einfach morgens, bevor ihr loswandert, auf dieser Seite gucken und nicht, dass der Weg, den ihr jetzt gerade wandern wollt, dass der gesperrt ist oder so.
Ja,
Ja.
sehr guter Tipp. Ja, ich packe auf jeden Fall deine Instagram-Seite, eure Homepage auch in die Shownotes und dann kann man euch
Danke.
gerne auch kontaktieren und wer sagt, wer auch mal eine Unterkunft braucht, kann sich natürlich dann auch bestens an euch wenden, ne?
Ja, klar, danke.
Für wen sind eure Unterkünfte so ausgelegt?
Ja, wir haben eigentlich nur Unterkünfte für 2 Personen und die meisten sind, also wir haben eine irgendwie mit 2 Doppelbetten, aber alle anderen sind tatsächlich ein Doppelbett. Also die sind wirklich verhältnismäßig günstig. Ich glaube, wir sind hier mit welche von den günstigsten, sind aber super, super liebevoll gestaltet. Also haben Freunde mit uns, haben die mit ausgebaut. Also ihr seht es dann schon auf der Website, die sind sehr liebevoll und so. Aber das ist eher so für, also ja, die sind wunderschön, die haben alle einen wunderschönen Blick. Das eine Haus hat einen Pool, das andere hat so einen super krassen Meerblick. Also das mit dem Pool hat auch Meerblick, aber nicht so krass wie das andere. Aber die sind liebevoll und man fühlt sich eigentlich direkt zu Hause. Das ist zum selber kochen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Leute, die irgendwie auch vegan oder Vegetarier sind, damit man sich eben auch zu Hause noch oder andere Sachen, dass man sich gut zu Hause versorgen kann. Unsere Küchen sind alle gut ausgestattet. Und es ist eher so ein Starting-off-Point dann, um die Insel zu erleben.
Ja, sehr gut. Ja, werde ich auf jeden Fall verlinken und dann könnt ihr da mal reingucken. Genau. Gibt's sonst irgendwas? Irgendeinen Moment, irgendein Ereignis, wo du sagst, oh, das ist dir so krass in Erinnerung geblieben. Damit verbindest du jetzt Madeira für immer. Irgendeine lustige Geschichte zum Abschluss, die du vielleicht noch mit uns teilen möchtest.
Ja, okay, doch, da fällt mir was ein. Das ist ein bisschen schwierig, natürlich, wenn man hier lebt, ne? Aber doch, also ich kann noch von dem, als wir hier angekommen sind, das war, wir sind auch mit unserem Hund ausgewandert, das sind mein Mann, ich und unser Hund. Und wir hatten so den ersten Abend, haben gedacht, okay, wir mischen uns jetzt unter das Volk. Und dann sind wir hoch an die Local Bar und natürlich spricht dort keiner Englisch und unser Portugiesisch stand wirklich, ne, also. Ja, gerade ist im Unterricht in Deutschland. Erster Abend und es hat dann wirklich auch so, die haben uns freundlich Hallo gesagt, dann freundlich, aber es hat noch so keiner so richtig mit uns geredet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt schon mal nach Hause und mein Mann hat gemeint, er wartet jetzt noch kurz, er guckt noch, ob er nicht noch mit jemandem ins Gespräch kommt. Ich denke, es war vielleicht 10 Uhr oder so. Bin ich nach Hause und habe mich auf wir hatten nur eine Matratze am Anfang und so weiter, habe ich hingelegt und dann war ich irgendwann, er sagt, er trinkt noch ein Bier und dann kommt er nach Hause und dann denke ich so, wach nochmal auf und denke, es ist 1 Uhr nachts, der ist immer noch nicht da. Oh Gott. Was haben die immer gemacht? Weil du siehst halt dort die Leute, die arbeiten dann hier an den Bananen, die haben so die Messer dann noch so über der Schulter oder sowas.
Oh
Ich
no.
stehe an der Bar und ich denke, oh Gott, er ist immer noch nicht da. Und ich schreibe ihn, rufe ihn an, Akku geht leer, geht nicht dran.
Oh no.
Okay, ich schnapp mir unseren Hund, weil ich natürlich dann jetzt Angst habe, denke, Gott, und ich dachte, Madeira ist so sicher und es ist die erste
Oh
Nacht und ich
Gott.
komme. Und ich laufe mit dem Hund die Straße entlang und sehe meinen Mann beladen mit Bananen und Lappersch und frischem Fisch und sowas. Und er kommt nach Hause und sagt, Schatz, wir haben Freunde. Komm.
Oh, wie
Und es war einfach so, es war so liebevoll, weil ich bin wirklich ja
Oh.
schon öfter ausgewandert in meinem Leben und so leicht wie hier hat es uns noch nie jemand gemacht. Also er hat uns wirklich herzlich willkommen geheißen.
Ach, schön, ja, dann seid ihr da genau richtig, wenn ihr euch wohlfühlt. Ach, schön.
Ja.
Ja, das ist echt eine schöne Geschichte jetzt noch zum Schluss. Ach, toll. Also, es klingt echt super, Madeira. Wahnsinn. Also im Mai Madeira, Blumen, dann so eine Banane probieren, frischen Fisch aus dem absoluten tiefen Wasser. Das Getränk, was du vorhin erwähnt hast, will ich auf jeden Fall auch probieren mit dem ganzen leckeren frischen Säften und den Rum. Also mega gut. So schön. Also Madeira klingt echt traumhaft. Eine Trauminsel. So schön, dass ihr den Sprung geschafft habt und da euch jetzt auch so zu Hause fühlt. Dann müssen wir jetzt leider schon zu den beiden Abschlussfragen kommen. Mein Podcast heißt ja Handgepäck und ich frage wirklich jeden Interviewgast, jede Interviewgästin immer, was hast du auf Reisen immer mit dabei? Also, liebe Helen, hast du irgendwas immer in deinem Handgepäck?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber Noise Cancelling, Headphones, Labello und immer Kuschelsocken. Ich habe immer Kuschelsocken in der Hand, das
Absolut, das kenne ich
wirklich.
auch. Und was machst du, wenn du jetzt wieder nach Hause fliegst oder ja, irgendwie Freunde besuchen fliegst? Was bringst du immer mit von der Insel? Gibt es da irgendwas als Souvenir oder so, was du dann sozusagen mitbringst?
Ja, ist witzig, weil wir fliegen ja jetzt, meine ganze Family, wir treffen uns immer an Ostern. Also wir leben ja eigentlich auf der ganzen Welt verstreut und wir sind dann wirklich 60 Leute, die sich an Ostern immer alle zusammentreffen.
Oh,
Und
schön.
ja, und da habe ich mich mit meiner Mama gerade abgesprochen, was wir denn von der Insel alles mitbringen. Und jetzt muss ich mal gucken, was sie bringt mit, die klassischen Konserven. Also es gibt diese Fischkonserven, dafür ist Portugal ja im Allgemeinen berühmt und die sind auch wirklich absolut fantastisch. Ah, hier ist noch was eingefallen, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich bringe so besondere Pralinen mit von hier, die dann gefüllt sind mit frischem Maracuja oder mit dem Rum von hier, also alle die, oder mit Poncha, mit dem Getränk, genau, gibt die Pralinen, die damit gefüllt sind. Das finde ich schönes Mitbringsel. Und was ich immer mitbringe für die Family ist, wir haben einen riesen Avocado-Baum im Garten und ich mache den Koffer immer voll mit Avocados, weil die einfach aus dem Garten,
Ja.
das schmeckt immer noch mal.
Lecker. Und die gehen
Das.
nicht kaputt? Ist ja gut.
Ich nehme die extra, also wenn die vom Baum, also die müssen eh reifen, wenn man die pflückt, sind die immer noch hart, die brauchen so eine
Ja.
Woche. Und das heißt, ich nehme die harten Avocados mit und
Ja, perfekt.
perfekt.
Sehr, sehr, sehr gutes Souvenir auf jeden Fall. Mega. Ja, dann wäre jetzt meine letzte Frage noch. Wir haben eine Handgepäck-Spotify-Playlist mit lauter Reiseliedern. Hast du ein Lied, was du für uns noch mit auf die Liste packen möchtest?
Ja, ich glaube, also unser Auswandererlied damals war Shallow von Lady Gaga. Und wenn man so den
Oh.
Text, das war so dieses Into the Deep und das ist jetzt so ein lebensveränderndes. Also ich weiß nicht, ob es der perfekte Reisesong ist, aber es war für uns so dieser lebensverändernde
Wow, so ein
Auswandersong.
schönes Lied. Ich habe jetzt auch probiert, an Karten zu kommen für das
Oh.
Konzert in Berlin, aber es ist ja, kannst du knicken.
Oh, krass. Ja, tolle Frau.
Ja, absolut, sehr, sehr schönes Lied. Das packe ich gleich mit drauf.
Schön.
Ich danke dir, liebe Helen, für deine Zeit an dem Sonntag heute hier und ja, liebe Grüße an deine ganze Family und an deine Family, die kommt und deine Freunde, die kommen und es ist halt quasi jetzt nicht mehr Madeira, sondern Helen-Insel.
Das darf man, vielleicht darf man das gar nicht mehr so sagen. Das ist ja wirklich schlimm.
Nein, da war es schön, wenn ihr einen Ort gefunden habt, wo ihr euch so wohl fühlt und ja, ist auch schön, dass ihr es kurzzeitig immer auch als Zuhause anbietet für Menschen, die sich die Insel dann auch anschauen können. Und ich finde es toll. Macht ihr so schön. Ich danke dir für deine Zeit.
Danke.
Und ja, wie verabschiedet man sich auf Portugiesisch? Bom dia.
Bom dia ist guten Morgen sogar. Also das sagt man wirklich nur morgens. Und adeus.
Adios. Genau.
Adeus, ciao. Ja,
Obrigada.
obrigada, adeus.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.